So, guten Morgen.
Wir sind dabei, uns mit Algorithmen auf einer weiteren Datenstruktur zu befassen, nämlich mit Algorithmen auf
Arrays im Allgemeinen. Wobei ich Ihnen schon erzählt habe beim letzten Mal, dass für diese Arrays eine Nummerierung oder eine allgemein eine Nummerierung gilt, die
für die Implementierer, also die Compilerbauer, sehr bequem ist, aber für die Anwender oft unangenehm. Die Arrays werden in vielen Programmiersprachen, zum Beispiel in Opal, zum Beispiel in Java, grundsätzlich von 0 bis n minus 1 nummeriert, wenn n Elemente drin sind. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, das eine natürliche Indizierung hat, die nicht bei 0 angeht, muss ich immer die Indexierung rechnen. Das ist unangenehm, aber so ist das erstmal. Der Ausweg, den wir heute uns dann noch nachher anschauen werden, ist der, dass ich dann versuche, eben mir selber eine verallgemeinerte Form von Array zu definieren, indem ich mit beliebigen Indizes arbeiten kann. Bevor wir das machen, will ich aber noch das Thema, das wir beim letzten Mal begonnen haben, zu Ende bringen. Wir hatten ja beim letzten Mal dann gesagt, gut, eine wichtige Funktion von Arrays ist, dass ich sehr schnell auf ein Array suchen kann. Und wir hatten die Bisektionssuche kennengelernt. Dazu aber eine Vorbildung, dass Arrays sortiert werden. Und Arrays sortieren können wir im Prinzip alle Algorithmen anwenden, die wir auch angewandt haben bei Listen. Und es gibt noch ein paar mehr. Und wir haben uns dann darauf nochmal den Quicksort angesehen. Das heißt, der Quicksort, ein bisschen größer, damit man auch was sieht.
Vielleicht auch mit einer Maus geht es besser, ich habe einer dabei.
Ah ja, ich muss an die Maus anstehen.
Frag mich nicht, was der Unterschied zwischen Maus und Schlüssel ist.
Okay, also das Java ist etwas im Stress, wenn man mit dem Stift arbeitet. Na gut, versuchen wir mal. Also, nächster Versuch. Achso, es liegt nur mit Fässer. So, wie Sie das sehen an dem Bild, was passiert ist, dass er im Wesentlichen so beim Quicksort diese Einteilung links-rechts macht, das heißt, er schnürt so quasi Bündel ein, macht links die kleinen, rechts die großen und dann wird jedes dieser Bündel für sich nochmal sortiert. Und das geht auf Listen. Dort haben wir eben gesagt, ich mache diesen Filter, links die kleinen, in der Mitte die mittleren und rechts die großen, sortiere die kleinen, die großen rekursiv und so funktioniert das dann. Jetzt ist hier noch ein Algorithmus, den Heapsort. Also mit mir nicht außen. Das heißt, wir haben jetzt auch noch den Heapsort, den ich Ihnen bei der Regel auch nochmal zeigen will, und den haben wir als einzigen noch nicht angeguckt. Und das sieht wirklich komisch aus. Also was der macht, das ist irgendwie nicht so richtig durchschaubar. Der fängt an, so eine Wolke zu basteln, die so von links oben nach rechts unten geht, und dann dünnt er die aus und holt die Elemente so nach rechts oben raus. Und wenn man den hier anschaut, dann sagt man, das ist, wenn man es genau anguckt, das werden wir jetzt gleich tun, das ist eine Verallgemeinerung des Selection Sorts. Erinnern Sie sich an den Selection Sort? Die Idee beim Selection Sort war ja, man nehme das Größte und tue es nach ganz rechts. Dann tue man das Zweitgrößte und tue es auf die vorletzte Position. Und das Suchen des Größten, beziehungsweise Zweitgrößten, Drittgrößten und so weiter, das war immer ein Prozess O(n), weil ich den ganzen Array durch musste. Wenn man also einen Trick findet, den größten oder kleinsten, das heißt normal immer, schnell zu finden, mit vielleicht log(n) Aufwand, dann wäre man sofort schneller. Und das ist im Grunde die Idee von Heapsort. Diesen Heapsort konnte man aber auf Listen nicht erklären, weil der Heapsort auf Listen in der Praxis nicht funktioniert. Das heißt, der wird extrem langsam, weil dieser schöne Geschwindigkeitsgewinn, den wir uns erhoffen, bei Listen einfach nicht stattfindet. Aber auch Arrays macht er Sinn. Das Verrückte ist allerdings, dass wir ihn auf Arrays gar nicht ordentlich erklären können. Wenn wir ihn verstehen wollen, brauchen wir skurrilerweise Bäume. Und dahinter steckt folgende Überlegung. Wenn wir uns einen Baum ansehen, oh, das ist eine schöne Farbe. Wenn ich mir einen Baum ansehe und die Knoten jetzt mal so indiziere, 0, das sind die Indizes der Knoten, also das ist eine Ordnung, die von oben nach unten, links nach rechts geht. Level Order manchmal genannt. Dann sehen wir relativ schnell, wobei noch ein Punkt ist, dieser Baum ist sozusagen linkslastig, das heißt, er sieht so aus. Das heißt, wenn er nicht ganz ausbalanciert ist, dann sind die längeren Knoten alle auf der linken Seite. Wenn ich mir diese Nummern anschaue, kann ich den natürlich sofort in einen Array übertragen. Mit anderen Worten, diese Indizes entsprechen den Indizes eines Arrays. Das heißt, ich habe eigentlich ein Array, versuche aber ihn als Baum zu begreifen. Und dann habe ich ganz einfache Beziehungen. Wenn ich mir das anschaue, was ist denn das linke Kind von i aus gesehen? Also left von 1 ist 3, left von 2 ist 5. Das ist ganz offensichtlich 2 mal i plus 1. Dann habe ich den linken Unterknoten, die Nummer. Und right von i ist dann 2 mal i plus 2. Und wenn ich noch den Elternknoten haben will, dann habe ich parent von i, das heißt von 5 und 6 ist es jeweils 2, das heißt, dann muss ich offensichtlich i minus 1 durch 2 ohne Rest machen. Ja, dann von 5, wenn Sie das Beispiel anschauen, 5 minus 1 ist 4, 4 halbe ist 2, 6 minus 1 ist 5, 5 halbe ist auch 2. Mit anderen Worten, mit diesen Definitionen kann ich also den linken und rechten Unterknoten jeweils finden. Das heißt zum Beispiel, wenn ich left von 3 aus suche, dann kriege ich hier den Knoten Nummer 7 und right ist die 8. Mit anderen Worten, die sind so miteinander verbunden, links und rechts. Sie können sich das alles auf dem Array aufmalen, dann sehen Sie gar nichts. Aber als Baum wird es sofort ziemlich verständlich. Das heißt, diese Form von Bäumen kann ich 1:1 in Arrays umsetzen. Und das haben Sie immer wieder mal in der Informatik, dass Sie sagen, ich habe eine Datenstruktur, die nur virtuell da ist. Das heißt, tatsächlich arbeite ich auf Arrays, aber ich tue so, als würde ich mit einem Baum arbeiten. Der Baum wird als Sichtweise auf den Array draufgelegt. Ja, aber ich tue so, in meinem ganzen Algorithmus würde ich mit Bäumen arbeiten, das heißt, ich arbeite mit Left, mit Right, mit Parent, aber in Wirklichkeit sind das ganze Indizes auf einem Array. Jetzt kann ich das Spiel hier noch weitermachen, es wird noch interessant sein zu sagen, ob etwas ein Blatt ist. Also ist etwas ein Blatt von A? Nur gut, die Blätter sind hier alles ab 5. Die Länge von A in unserem Beispiel ist 10. Das heißt, bei 10 halbe beginnen die Blätter. Ja, das heißt, und dann, wenn, was ist passiert, wenn ich noch ein Elftes dazu hätte, wenn ich hier noch einen weiteren hätte, also wenn die Länge 11 wäre, dann ist ebenfalls 11 halbe, ist auch wieder bei Division ohne Rest die 5. Das heißt, ist Leaf A, oder machen wir folgendes, ich mache noch sowas, das brauchen wir nachher auch noch, First Leaf von IA, First Leaf von A, Entschuldigung, ohne I, First Leaf von A, das kann ich auch schöner machen, Also First Leaf von A ist Size von A halbe. Und ist Leaf IA heißt einfach, I ist größer gleich First Leaf von A. So, und dann kann man eventuell nochmal die Frage haben, wenn man sagen will, ich könnte sozusagen die Fiktion aufsetzen, dass die Kinder von Knoten 5, 6, 7 und so weiter empty sind. Manchmal hilft es auch noch, das heißt natürlich zu sagen, wenn ich irgendein I habe, also mit anderen Worten, ich bin über mein Array rausgerauscht, ist empty I bezogen auf A, ist einfach dann der Fall, wenn I größer gleich Size of A ist. Ja, das heißt, ab dem Index 11 ist in diesem Beispiel hier dann ein Baum empty. Also wenn ich versuchen würde, sagen, den linken oder rechten Unterknoten vom Knoten Nummer 6 zu finden, dann wäre der empty. Ich kann es einfach Fehler laufen lassen. Aber im Algorithmus ist es manchmal praktisch, so eine Abfrage zu haben. Mit anderen Worten, mit diesen Operationen hier habe ich diesen Array in einen Baum verwandelt. Ich kann ab jetzt so arbeiten, als ob es ein Baum wäre. Was nützt mir das? Nun ja, wenn ich so einen Baum habe und wenn dieser Baum jetzt noch so eine gewisse Ordnungseigenschaft erfüllt, dann nennen wir ihn ein Heap. Das heißt, ein Heap, so ein Baum, hat zwei Bedingungen. Erstens, er ist balanciert und ich nenne es mal linkslastig. Also ist diese Form hier. Ja, wenn Wege länger sind, dann sind es die links. Also im Zweifelsfall, wenn zwei Pfade verschieden lang sind, dann ist der linke der längere. So, und das zweite ist, sie sind quasi geordnet, oder wie ich das nennen soll, sie sind in einer anderen Weise geordnet in folgender Form, und zwar folgende Ordnung. Ich sage immer, ein Knoten ist größer gleich linker Unterbaum, das ist wieder so flapsig ausgedrückt, und genauso Knoten größer gleich rechter Unterbaum. Das werden wir jetzt gleich mal anschauen, was ich damit meine. Ich nehme mal ein Beispiel, das ich dann gleich noch weiter benutzen werde, deswegen nehme ich das so raus, wie es auch in den Unterlagen steht. Wenn ich zum Beispiel dort Buchstaben stehen habe in dem Baum, den wir vorhin gerade von seinen Indizes angeguckt haben, wenn ich zum Beispiel so einen Baum habe, dann stellen Sie fest, dass zum Beispiel an jedem Baum gilt, Z ist größer als alles, was links ist und größer als alles, was rechts ist. Oder wenn Sie sich das P rausnehmen, P ist größer als alle Knoten im linken Unterbaum und ist größer als alle im rechten Unterbaum. Insbesondere folgt daraus als Konsequenz der maximale Wert ist am Knoten oder ist an der Wurzel. Und das ist das, was ich Ihnen gesagt habe. Beim Select-Sort hatten wir ja dann in jedem Teilchen, das können immer so selten so eine große Schleife, die im Wesentlichen sagt, okay, wir machen das, wiederholen den Prozess für jeden einzelnen Knoten, dazu in der Liste oder dem Array den maximalen Knoten und den tust du bitte nach rechts. Und den maximalen Knoten, wenn wir das Ganze als Heap organisiert hätten, wüssten wir, der ist an der Wurzel, also an der Position 0. Das heißt, ich brauche den gar nicht suchen, der ist an der 0. Ich weiß das, wenn es ein Heap ist. Also ist die Frage eigentlich nur, ich muss jetzt so einen Baum, irgendwie so ein Array zu einem Heap machen. Und das besteht dann insgesamt darin, dass ich folgendes Programm im Wesentlichen mache. Wenn ich also eine Funktion nehme, Definition, Funktionalität ist klar, keep sort von einem Array A, dann mache ich folgendes. Ich habe einen ungeordneten Array A. Das heißt, am Anfang gilt A ist ungeordnet. Das ist beliebig durcheinander. Dann mache ich als erstes ein let A1, mache ich eine Operation, heapify, nenne ich manche, ich sage jetzt mal, ist auch so eine schlechte angewandte Informatik, array to heap. Dieses Tool finde ich schaulich, aber irgendwann wird es eben auch mal machen. Also, ich verwandle erstmal das Ding in einen heap. Dann habe ich einen neuen Array, der jetzt ein heap ist. So, und dann, also ich nehme mal an, irgendwie habe ich dieses Ding hier völlig ungeordnet bekommen. Also diese Buchstaben Z, V, J, P waren irgendwie völlig ungeordnet in einem Array rumgelegen. Das heißt, ich hatte die vielleicht in der Form dastehen, dass ich irgendwo hatte V, dann hatte ich das F, dann das P, dann das Z, dann das A, dann das I, dann das E, J und so weiter. Das heißt, ich fange mit dem an und was ich möchte ist, dass die Operation Array to Heap mir diese Form gibt. Dann habe ich so eine vorsortierte Heap-Version. Und dann ist das nächste, dass ich dann sagen muss, und A2 ist dann gleich Heap to Array, aber jetzt sortiert. Ja, und das heißt, jetzt aber sortiert. Und das Ergebnis ist dann einfach A2. Mit anderen Worten, ich zerlege das in zwei Teilschritte. Als erstes nehme ich den Array, mache einen Heap draus und als zweites nehme ich dann den Heap und mache endgültig ein Array draus. Wenn wir uns das jetzt mal nochmal angucken, machen wir mal ganz viel, dass es ein bisschen länger dauert. So, und wenn ich jetzt anfange, dann sehen Sie, was hier passiert, ist im Wesentlichen, dass er das Ding in einen solchen Heap verwandelt hat. Da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter gegangen, er schon, wie Sie sehen, da oben rechts in der Ecke hat schon die Phase 2 begonnen, also war ein bisschen zu langsam. Aber er hat hier bereits, wie man sieht, so dieses, was sozusagen ein Keil, der links oben anfängt und nach rechts unten löst. Wenn Sie das überlegen, dann ist das genau diese Ordnungsstufe. Das Maximum muss ganz links sein. Ja, da ist der größte und so nach rechts werden sie kleiner. Aber eben nicht sehr sauber sortiert, aber man sieht so ein bisschen diese Keilform, dass da so eine Vorsortierung drin ist. Und jetzt beginnt die Phase 2, in der er immer das Maximum, das ist immer das nullte Element, nimmt und dann da nach rechts rüberpackt. Ja, und so sortiert er. Das heißt, der nimmt jetzt langsam diese Maxima und holt die nach rechts rüber jeweils vom Rest. Das ist es praktisch beim Selection Sort, nur dass er eben nicht das Maximum suchen muss, sondern er weiß, das Maximum ist immer das linkeste Element. Problem ist, wenn er das weggenommen hat, muss er da wieder das neue Maximum ziehen. Wenn wir uns diese beiden Phasen anschauen, dann ist etwas Besonderes. Auf euch übrigens sehen Sie noch eine Kleinigkeit, wenn Sie jetzt aufgepasst haben. Ich mache das Spiel nochmal. Wenn ich jetzt Go sage, dann stellen Sie fest, dass die Phase 1 rasend schnell ist. Ich habe das ist schwierig, einen zu stoppen, die Phase 2 vergleichsweise lange dauert. Ist Ihnen das aufgefallen jetzt jedes Mal? Phase 1 war deutlich kürzer. Es stellt sich raus, das werden wir jetzt dann gleich sehen, das heißt, das erzähle ich Ihnen nur, das werden wir nicht durchrechnen. Erstaunlicherweise, obwohl die Phase 1 ähnlich abläuft wie die Phase 2, ist die so da im Aufwand O und N nur, wenn die Phase 2 N log N ist. Also die Phase 1, das sieht man auch deutlich, die ist wirklich linear, überraschenderweise, während die zweite Phase dann tatsächlich dann das O-Log N-Log N wirklich hat. Und das sieht man auch deutlich, dass linear O-N nochmal ein bisschen schneller ist als N-Log N. So, das Interessante an dieser Situation ist nun folgendes, dass die beiden Phasen genau den gleichen Basisalgorithmus benutzen. Das heißt, ich muss die zwei Phasen nicht unterschiedlich programmieren, sie basieren auf der gleichen Funktion. Und diese Funktion will ich Ihnen jetzt mal illustrieren. Das heißt, die zentrale die zentrale Hilfsfunktion, die ich brauche, ist eine Funktion, die man Sync nennen könnte. Und was ist da die Idee? Wir sagen Annahme, und dass diese Annahme dann tatsächlich erfüllt ist, werden wir gleich sehen. Die Annahme ist, wir haben ein Beinahe-Heap. Ich nenne es mal Beinahe. Wie sagt man? Beinahe-Heap oder Beinahe-Heap? Weiß das jemand? Ich weiß es nicht. Das heißt, einen Heap, der nur an der Wurzel eventuell gestört sein kann. Beispiel wäre folgendes, ich nehme wieder mal den wir gerade hatten. Das heißt, allerdings ist die Störung deutlich gleich so an. Das heißt, ich habe hier F, dann steht hier D. Ich nehme das Beispiel so, wie es in Ihren Unterlagen ist, weil da habe ich, das habe ich zu Recht so hingetrimmt, dass man auch das sieht, was ich zeigen will. Sie sehen, das Ding ist überall ein Heap. Also erstens mal hat es diese links balancierte Form, das heißt diese linkslastig balancierte Form. Und Sie sehen, überall gilt an jedem Knoten, dass der Knoten größer ist als alle Werte im linken und im rechten Unterbau. Mit Ausnahme der Wurzel. Das ist wieder das Problem, das wir schon mal hatten, hat mir auch Augen gemacht, dass das F hier rot ist, sieht man auf diesem Dinger fast nicht. Muss mal gucken, wenn ich das andere Rot nehme, geht es dann besser. Es ist immer schwierig, wenn ich von Rot rede und das Ding für Sie aussieht wie alles andere auch. Ist es so deutlich oder auch kein Unterschied, gell? Nächster Versuch. Ist es so besser sichtbar? Bisschen, ja. So. Das heißt, ich habe hier eine Störung. Was kann ich jetzt machen? Kann ich sagen, na gut, das F muss hier weg, es muss durch ein Größer ersetzt werden. So, wie kann ich das machen? Ich muss gerade überlegen. Entschuldigung, die Störung ist nicht an der Wurzel. Entschuldigung, das habe ich glaube Mist gebaut. Der ist ja... Das falsche Beispiel. Entschuldigung, ich war am falschen Beispiel. Alles zurück. Das ist Quatsch. Das war die Stadt, also das war der Anfangsarray. Bitte Entschuldigung. Ich denke mir die ganze Zeit, das funktioniert doch nicht, was ich so treibe. Also nochmal, das App muss eine Störung haben, der Rest muss ja richtig sein. Das heißt, der war noch der Startarray. Das heißt, muss natürlich schon, war eine Phase, ich war am Anfang der Phase. Deswegen haben Sie jetzt alles orientiert geguckt, das verstehe ich deswegen. So muss es sein, bitte um Entschuldigung. So. Also, das heißt, nach der Phase 1, Array to Heap, kann das so aussehen. Das heißt, jeder Array hier drinnen, also jeder Baum hat die Eigenschaft, also erst normal, wenn da Sie den Baum mit dem Z anschauen, dann ist E und V ist kleiner als Z, N, D und B sind auch alle kleiner als Z. Wenn Sie dann das mit D anschauen, M und D jeweils kleiner als Z, da drüben auch die einzige Stelle, wo es nicht stimmt, ist das F, das ist kleiner als die Kindknoten. Das heißt, das F muss da weg und ein Kindknoten muss nach oben. Und natürlich macht es keinen Sinn, J mit F zu vertauschen, weil dann ja J immer noch kleiner als Z wäre. Das heißt, ich muss natürlich den größeren der beiden Kindknoten mir anschauen. Und das ist der hier. Und jetzt muss ich einfach die beiden gegeneinander vertauschen. Das heißt, und ich tue mich jetzt da leicht, vertauschen mache ich, indem ich einfach das lösche. Das F wandert hier runter und das Z wandert hier hoch. So, jetzt könnte die Störung in dem linken Unterbaum liegen. Und in der Tat, es ist auch eine Störung da. F ist immer noch kleiner als die Kindknoten. Jetzt suche ich wieder den größeren der beiden Kinder, und das ist in dem Fall das V. Also findet hier ein Vertauschen von F und V statt. Jetzt ist V hier oben und F ist an der Stelle. Und jetzt ist die Störung beseitigt. Jetzt ist das Ding richtig, weil es dominant ist gegenüber seinem Kindknoten. Das ist genau die Operation Sing. Ich lasse von der Wurzel aus so einen Wert nach unten durch blubbern. Das lässt sich jetzt relativ einfach programmieren. Das heißt, was ich programmieren möchte, ist jetzt diese Funktion Sing. Das heißt, ich habe eine Funktion Sing. Und diese Funktion Sing nimmt einen Index i und ein Array und liefert mir einen neuen Array. Und die Definition sieht folgendermaßen jetzt aus. Sync von i durch den Array a. Was ich gucken muss, ist folgendes. Als erstes muss man mal gucken, wenn das ein Blatt war. Das heißt, wenn ich an einem Blatt bin, dann ist es einfach der Array a. Ja, denn von einem Blatt aus, dann ist der Baum ein Heap. Denn die Definition sagt ja, die Störung kann maximale Wurzel sein, ein Blatt ist sortiert, da kann keine Störung sein. Also gehe ich jetzt in den, wenn es kein Blatt ist, also ein echter innerer Knoten, also in allen anderen Fällen, so was habe ich denn gemacht? Als das F hier oben war, noch an der Stelle, habe ich die beiden Kindknoten angeschaut und mir den größeren von den beiden gesucht. Das heißt, ich sage, let m gleich max child von i und a, also das, den Index des maximalen Kindknotens, also als das f noch da oben war, wenn hier statt dem z zum Beispiel noch das f stünde, dann müsste ich von v und j das v kriegen. Wenn ich diesen Index habe, dann mache ich jetzt genau diesen Swap. Das heißt, ich vertausche noch mit Let, ein bisschen ausgiebiger, wenn ich alles miteinander schaffe. Das heißt, dann kriege ich den A neu, den neuen Array, der besteht dann darin, dass ich jetzt das Swap, erinnern Sie sich, hatten wir letztes Mal besprochen, es gibt Swap-Operation, A mit M. Ja, das heißt, ich vertausche die beiden, damit ändert sich mein Array, dieses Swap. Und jetzt muss ich dann in diesem neuen Array dieses Sync weiterlaufen lassen. Das heißt, ich muss jetzt Sync von M aus in diesem A neu machen. Das ist der ganze Algorithmus. Bleibt noch zu bestimmen, dieses Max Child. Versuch es mal nach hinten zu kriegen. Def Max Child von i im Array a ist folgendermaßen definiert. Ich muss jetzt gucken, nehmen Sie genau die Situation, die jetzt bei dem f vorliegt. Ich muss ja gucken, ist das f an der Stelle okay? Also einen Fehler gemacht. Sorry. Wo ist der Fehler? So geht es mit Dingen, ohne nachzudenken, einfach online programmiert. Also, großes Fehler, wo? Das vergessen wir ganz schnell, weil es so ein Video dann. Mal weg damit. Wo, was habe ich falsch gemacht? Gnadenlos Max Child mit dem Wert.
könnte es sein, dass mein Wert richtig war. Max Scheib könnte ja bereits kleiner sein. Da darf ich nicht mehr auf und weiter machen, sondern bin ich am Ende angekommen. Mit Pflicht und Ergreifen vergessen den Vergleich. Ja, also. Grandioser Fehler. Das ist auch gut. Gegen Ende des Semesters fange ich an, die Preise zu programmieren. Das ist doch mal was. So, also. Let n gleich Max Scheib in. Und jetzt will er sich die Frage stellen, falls a an der Stelle i größer gleich a an der Stelle n ist, also Max Scheib. Was mache ich dann? Ja, dann ist A mein Ergebnis. Warum nicht ganzes Wochen? Alles steht richtig da. Dann ist A mein Ergebnis. Falls aber A an der Stelle I kleiner ist als mein A an der Stelle M, dann muss ich jetzt dieses Swap machen. Das heißt, dann muss ich machen Swap A, I und M. Jetzt werden die beiden vertauscht. Und auch das Ergebnis muss ich dann noch Sink von M ausmachen. So. Und dann noch ein Lass die DVD zusammengehen. So. Nee. Wollen wir auch nicht zu sehr stressen an der Stelle, dass du die Klammern kann. Das ist mal sehr lustig, dass aber jetzt entscheidet. So. Also. Ich vergleiche, also ich gucke mir einen Knoten an, nehme den größeren der beiden Kindknoten, schaue, ob ich richtig positioniert bin oder ob ich noch mit dem größeren vertauschen muss. Und dann geht es Sink weiter. Das ist das ganze Programm an der Stelle für Sink. So, Max Scheib habe ich jetzt nicht ausprogrammiert, aber was müssen Sie bei Max Scheib machen? Das sage ich jetzt nur noch verbal dazu. Ich programmiere eh wieder falsch, wenn ich es probiere hinzuschreiben. Ich muss als erstes gucken, gibt es überhaupt einen rechten Unterknoten? Schauen Sie, dass F-Anpassung entsteht. Das heißt, um Max Scheib zu bestimmen, muss ich erstmal sagen, falls, und jetzt kommt unser SM zum Tragen, falls right of E empty ist, dann ist left auf jeden Fall das größere Kind. Mindestens ein Kind muss da sein. Und wenn eins fehlt, kann dann auch mal das rechte, das ist unsere Linksartigkeit. Und ansonsten, wenn beide da sind, muss ich halt gucken, welcher von beiden größer ist und denjenigen würde ich dann abziehen. Das ist alles. Und da habe ich halt Left und Right drin. So. Jetzt ist die Frage, wenn ich dieses Sink habe, dann haben wir schon festgestellt, wenn ich so ein Heap habe und daraus ein Array mache, dann kann ich das mit dem Sink hier offensichtlich so stückweise tun. Und jetzt kommt der Punkt, wie setze ich diese Sink-Operationen zusammen? Mein Problem ist ja, dass ich am Anfang einen völlig ungeordneten Baum habe. Das heißt, ganz am Anfang kommt ja so ein Ding rein, das war das, was ich mal in dem Bild vorhin hatte, F, D, A, M, B, Z, V, P, J und I. Ja, so fängt es vielleicht an. Wie gesagt, alles als Array natürlich. Das heißt, de facto sieht das Ding so aus. F, D, A, M, B, J, I, Z, V und P. Ja, das habe ich gegeben. Das entspricht sich also. So. Wie kann ich jetzt mit Sync daraus diesen Heap hier oben generieren. Ganz einfach. Ich fange von unten her an und sage, ich beginne ganz hinten bei den Blättern. Das Blatt für sich, das P, ist offensichtlich ein Heap bereits. Jedes Blatt ist so sortiert. Das heißt, P, V, Z, I und J sind alle Heaps. Das heißt, ich mache jetzt mal hier blau alle. Das sind alles Heaps. Jetzt in der Situation, wo ich sagen kann, ich betrachte das B hier.
und seinen Unterbau. Und das hat jetzt die Eigenschaft, dass ich sagen kann, alle Unterbäume von B sind bereits Heaps. Das heißt, wenn es denn eine Störung gibt, kann die nur in der Wurzel liegen, diese Störung. Den Trick kennen wir aber, mit Sink können wir das beheben. Dieser rote Unterbaum ist ein Quasi-Heap, so ein Beinahe-Heap. Die Störung kann nur an der Wurzel sein, mit Hilfe von Sink passiert es auch tatsächlich, dass hier B und P vertauscht werden. Das heißt, ich habe jetzt hier P oben und B unten. Jetzt ist der auch ein Heap, dieser rote Unterbau. Ja, das heißt, der ist jetzt zum Heap geworden. Jetzt betrachte ich den Unterbau hier, den nächsten. Das heißt, ich gehe in meinem Array von rechts nach links durch und gucke mir die Unterbäume an. Das ist schon wieder ein beinahe Heap. Beide drunter liegen, sind ja Blätter, deswegen trivialerweise Heaps, sind Heaps, eine Störung könnte potenziell an der Wurzel sein, ist auch so in der Tat. Mein Sync-Algorithmus wird hier das M mit dem Z vertauschen. Das heißt, mein Z kommt hierher und mein M kommt darunter. So, das heißt, ich habe an der Stelle jetzt wieder einen korrekten Heap erhalten. Und jetzt sehen wir schon, dass jetzt das alles, was hier blau ist, sind jetzt korrekte Heaps bereits. Jetzt geht's weiter. Der nächste, den ich betrachte, ist A. Habe ich also diesen Unterbaum hier. Auch hier ist wieder die maximal eine Störung möglich, nämlich an der Wurzel, und es ist auch eine Störung. Das heißt, auch hier habe ich das Problem, dass ich jetzt A mit J vertausche, also mit meinem Sync-Algorithmus. Jetzt wird J hier oben und A hier unten sein. Damit ist auch der erledigt. So, als nächstes betrachte ich jetzt D, das ist jetzt schon endlich mal ein etwas größerer Unterbaum. Und Sie sehen, die blauen Teile sind alles korrekte Heaps. Die Störung kann nur an der Wurzel sein, nämlich beim D, also beginnt hier der Sync-Algorithmus. D wird verglichen mit Z und P, da ist dann Z der größere. Das heißt, Z wandert hier rauf. D ist jetzt an der Stelle. Jetzt muss ich D mit M und V vergleichen. Und da ist V der größere, das heißt D rutscht noch ein Stückchen weiter runter, hier bis ganz unten. Das heißt, jetzt ist V hier oben und D hier unten und das Ding ist ebenfalls ein Heap. So, und damit komme ich jetzt zum letzten. Und jetzt sehen Sie, das war der, den ich da vorhin hatte. Jetzt bin ich an der Stelle, wo F die letzte Störung ist, das habe ich vorhin gerade vorgeführt, als ich Sync erklärt habe. So, das heißt, in der Tat ist es so, dass ich mit diesem Sync-Algorithmus tatsächlich diesen ganzen Prozess durchziehen kann. Das heißt, was ich mache ist, ich gehe von rechts her durch den Baum, durch den Array durch, betrachte ihn natürlich immer als so ein Heap und lasse so Stück für Stück mit Hilfe von Sync die Dinge zu Heaps werden. Jetzt sieht man natürlich sofort Folgendes. Ich fange natürlich nicht beim letzten Knoten, beim B an, weil ich ja weiß, die Blätter, da passiert nichts. Die Blätter ist sofort Schluss, die sind sofort Heaps. Das heißt, anfangen tue ich natürlich beim ersten inneren Knoten. Das heißt, mein Algorithmus beginnt, dass ich sage, ich beginne, ich fange an, Anfang des Algorithmus ist beim Index First Leaf von A minus 1. Ja, das First Leaf meines Arrays ist das hier und den Knoten links davon, da beginnt der Prozess. Und dann geht er rückwärts. Ende ist bei der Wurzel, also I gleich 0. So, das heißt, ich muss einfach und ich mache in jedem Schritt diesen Algorithmus first, diesen Algorithmus sink. So, das können wir jetzt ganz einfach in der Rekursion machen. Ich sage dieses Array, wo war das von hier vorne? Das heißt, mein Algorithmus Array to Heap ist einfach so implementiert, dass ich bei diesem First leave minus 1 anfange und dann rückwärts das Requisit aufrufe, bis ich dann an diesem an der Wurzel angekommen bin. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie das implementieren können. Wenn Sie in C oder Java oder Pascal programmieren, dann machen Sie jetzt eine Vorschleife, die von da aus rüber läuft und dann immer Sync anwendet. Wenn Sie sozusagen in Plain Opal oder Plain Haskell programmieren, dann schreiben Sie eine rekursive Funktion und sagen einfach Array i an der Stelle i, der erste Aufruf ist Array to Heap von an Index First Heap minus 1 und dann sagen Sie, wenn solange i größer, also wenn i noch größer 0 ist, dann mach's nochmal mit i minus 1. Möchte aber bei der Gelegenheit nochmal auf einen Punkt hinweisen, den man eigentlich ganz gerne an dieser Stelle macht. Und zwar ist das Folgendes. Ich beginne hier mit so einem dieses First Leap. Gestatten Sie, dass ich das mal abkürze als diesen Punkt, als FL von diesem Array. Das heißt, was ich mache, ist eigentlich Folgendes. Ich habe diese Funktion sync von FL wird auf A angewandt. Das gibt mir einen neuen Array A1 und auf diesen Array A1 wird wieder sync von FL-1 wird auf A1 angewandt, das ist mein A2 und so weiter bis zu irgendeinem AK, das können Sie jetzt ausmachen, was da rauskommt, das dann wäre sync von 0 in diesem AK-1. So eine Kombination habe ich. Oder anders aus, wenn ich das kompakter hinschreibe, dann sieht das eigentlich so aus, dass ich sage, sync von 0 wird angewandt auf sync von 1 angewandt auf bis sync von FL angewandt auf mein erstes A und jetzt gehen wir diese ganzen Klammern zu. Ja, das heißt, ich habe diesen kompakten Ausdruck. Den generiere ich hier. Ja, ich wende einfach diese Funktion der Reihe nach an auf alle, auf immer das Ergebnis des vorherigen. Das können Sie jetzt in diversen anderen Weisen schreiben. Sie können zum Beispiel das in der eben so schreiben, dass Sie sagen, das ist sync von 0 komponiert mit sync von 1 komponiert mit Punkt, 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 komponiert mit sync von first leaf und dieser ganze Ausdruck wird angewandt auf A. Funktionskomposition. Und jetzt, deswegen mache ich das Ganze. Sie wissen aus der Mathematik, das ist einfach, was hier steht, ist die Verknüpfung von zwei Funktionen. Heißt, das kennen Sie in der Mathematik, G verknüpft von F, angewandt auf X ist einfach definiert als G von F von X. Das ist genau dieses Komposition, das hier steht. Was manchmal unangenehm ist, dass man die von links her liest, aber der erste, der angewandt wird, steht ganz rechts. Das ist manchmal gegen die Leserichtung. Deswegen sagt man, es ist ja überhaupt kein Problem, einen weiteren Operator einzuführen, den ich Semikolon nenne, und sage F Semikolon G von X ist das gleiche wie G verknüpft F von X und damit das gleiche wie G von F von X. Das heißt, Sie sind jetzt einfach hier in der richtigen Reihenfolge. Wenn ich das so mache, dann könnte ich das hier so schreiben, dass ich sage, das ist sync von firstly Semikolon sync von FL minus 1, Semikolon und so weiter, bis zu sync von 0 und das Ganze angewandt auf mein Ausgangsarray A. Das ist so ein Ausdruck. Und das, nichts anderes, tun dann letztlich die Schleifenkonstruktionen, die Sie aus C, Pascal oder Java kennen. Die bauen einfach diese Algorithmen, diese Funktionen hintereinander hin. So, und wenn man sowas jetzt machen will, dann kann man sagen, ich kann mir jetzt einfach so eine Funktionskomposition vorstellen, dass ich einfach sage, für so einen, das ist verallgemeinert, zu einer Higher Order Function, und die könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen, dass ich so eine Funktion compose einführe. Und diese Funktion compose, die hat einmal, jetzt mache ich, bleib mal bei arrays an der Stelle, die hat einmal dieses sync, das ist eine Funktion nach array, das ist genau unser sync. Dann hat sie zwei natürliche Zahlen, Kreuz nach, und insgesamt baut sie ein Array in ein Array um. Und jetzt können Sie die auf verschiedene Weise implementieren. Ich kann zum Beispiel, die verrückteste Implementierung ist, dass ich sage, wenn ich so eine Funktion habe, kommt angewandt auf ein F, das ist meine Funktion sync, auf ein I und J, das sind die beiden Enden, from to und auf ein A angewandt, dann kann ich es zum Beispiel folgendermaßen beschreiben. Ich sage erstmal, wenn ich sage mit der Notation I bis J, wenn dieses hier, das hier ist zum Beispiel die Liste, I cons I plus 1 cons I plus 2 cons, Punkt, 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 cons, J, cons, empty. Ja, wenn das einfach die Liste der Zahlen I bis J ist, dann kann ich sagen, ich wende jetzt dieses F auf alle Elemente dieser Liste an, dann kriege ich F von I, F von, also die Liste, Fi, Fi plus 1 und so weiter, und darüber mache ich Semikolon Reduce. Ja, das heißt, diese Komposition ist das, was Sie dann in Pascal als Schleife schreiben, vor J, vor I bei plus 1 zu J oder vor I bei minus 1 zu J, je nachdem, welches von beiden größer ist, und dann eben diese Funktion anwenden. So, mit der Funktion ist unser ganzer Algorithmus, wenn ich das hier mache, Sie können natürlich statt eine Liste dazwischen zu generieren, können Sie auch dieses hier in eine Rekursion auflösen und das sozusagen einzeln machen, Stück für Stück. Mit dieser Hilfsfunktion, muss ich bloß das schnell hier hinschreiben, damit ich die alten Dinge dann noch sehe. Also, das war jetzt etwas mehr, als ich wollte. Wenn Sie das so machen, dann können Sie praktisch sagen, dass der eine Algorithmus, dieses Step Array to Heap, und das ist genau, wenn Sie das anschauen, das ist genau diese Hilfsfunktion compose. Mein Algorithmus ist sync. Und ich mache das von first leaf a minus 1 bis 0. Und der wird angewandt auf a. Das ist das ganze Array to Heap. Ja, das wird einfach nur so zusammengebaut. Das können Sie natürlich auch, wenn es Ihnen sympathischer ist, selber als Regression schreiben und das brav in jedem Regressionsschritt unterzählen. Sie können es aber auch so zusammenfassen. Und wenn man das genauer anschaut, ergibt sich erstaunlicherweise, dass dieser Algorithmus nur linearen Aufwand on erfordert, obwohl ich eigentlich in jedem Schritt so einen Prozess habe, der eigentlich ja logarithmisch ist. Also man erwartet intuitiv, und das ist mal eines dieser schönen Beispiele, wo man sieht, dass die Intuition eben nicht immer funktioniert, weil man ja, so haben wir das ja vorgeführt, hier an jeder Stelle dieses Ding nimmt und nach unten logarithmisch durchlaufen lässt. Und dann sagt man, das mache ich doch mit jedem einzelnen Teilbaum. Da, gut, ich fange in der Mitte an, dann ist es n halbe log n, was ja immer noch o n log n wäre. Man erwartet intuitiv, dass dieser Algorithmus n log n wäre. Und wenn man es dann ganz genau durchrechnet, stellt man fest, dass man eben, da man immer nur an diesen kurzen Endbäumen arbeitet, unterm Strich man nur auf Ordnung n kommt. Bei der zweiten Hälfte ist es dann anders, wenn man dann jetzt aus diesem Heap noch ein Array machen will, dann sieht die Sache etwas anders aus. Diese zweite Hälfte, das deute ich jetzt aber nur noch an, wenn Sie die zweite Hälfte sich anschauen, Heap to Array, so die zweite Hälfte, dieses Heap to Array, was heißt das jetzt? Ich habe eine Situation, muss ich doch nochmal abschreiben, wollte ich vermeiden, aber jetzt brauche ich doch nochmal diese Zwischenform. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel diese Form Z, ist nochmal abgeschrieben, V, J, A, I, PF, M, D und B. Das ist jetzt mein Heap. Und das heißt, wenn ich mir den als Array anschaue, sieht der ja folgendermaßen aus. Nur damit wir uns immer erinnern, wir reden eigentlich über Arrays. Das geht los mit Z, dann habe ich V, dann habe ich J, dann habe ich P, dann habe ich F, dann habe ich A, dann habe ich I, dann habe ich M, D und B. So, das heißt, Laser, so will ich in dem Wiki jetzt sortieren. Das heißt, insbesondere, das Z als das Größte muss jetzt als erstes nach rechts wandern. Das heißt, was ich machen möchte, ist, dieses Z hier muss nach ganz rechts. Das ist genau der Teil, wo ich sage, das ist wie beim Selection Sort. Das heißt, zum Sortieren muss Z da hinüber, da steht aber das B. Ich habe nicht keine Ahnung, wo B letztendlich hinkommen wird, also tausche ich das einfach hier. Das heißt, jetzt sind Z und B vertauscht und der Rest ist aber immer noch V, J, P, F, A, I, M und D. Das heißt, was passiert ist, bei dem Tauschen werden die beiden umgedreht und das bedeutet aber, wenn ich das jetzt hier in meinem Baum anschaue, Z und B haben ihre Position vertauscht. Das heißt, ich habe hier unten das Z und habe hier oben das B stehen. So, wenn ich jetzt sage, gut, Z ist praktisch hier die Grenze, das heißt, hier ist, da ist schon alles in Ordnung, bleibt hier mein Rest Array. Das heißt, ich betrachte jetzt nur noch den Array ohne das Z. Dieser Array, dieser Rest Array, das ist wieder ein Beinahe-Heap, wenn Sie den anschauen. Alles hier drinnen, F ist ja jetzt zum Blatt geworden, weil Z nicht mehr mitspielt. Alles hier drinnen sind wieder schöne Heaps, mit Ausnahme der Wurzel, da habe ich das B hingeworfen und das B ist wieder beliebig. Also geht beim B mein Spielchen wieder los, B muss wieder hinuntersinken, bis es an der richtigen Position ist. Das heißt, mein B muss ich hier als erstes mal mit dem V vertauschen. Das heißt, dann habe ich hier jetzt mein V. Und hier unten das B. Jetzt stimmt es immer noch nicht. Jetzt muss ich gucken, B mit P und F vergleichen. Da muss ich es offensichtlich mit P vertauschen. Das heißt, jetzt habe ich hier oben das P stehen. Mein B ist hier runtergerutscht. Jetzt ist es immer noch nicht richtig positioniert. Ich habe richtig Pech an der Stelle. Und das B geht jetzt in den größeren von beiden mit dem M einen Tausch ein. Das heißt, jetzt habe ich hier ein M. Und jetzt ist mein B hier unten. So, das heißt, ich habe wieder meine Sync-Operation, allerdings jetzt in dem verkürzten Array, der nur noch bis hier zum vorletzten Element geht. Und jetzt mache ich das gleiche Spiel wieder. Was ist das maximale Element meines verkürzten Arrays? Na, das maximale Element meines verkürzten Arrays ist jetzt natürlich, also nachdem ich das alles gemacht habe, soll ich das jetzt wirklich alles austauschen? Na gut, manchmal. Nee. Das heißt, nachdem ich diese Vertauschung gemacht habe, sieht der Array so aus. Jetzt habe ich hier das V, P, J, M, F, A, I, E, D und hier das Z stehen. So, der Teil mit dem Z, der zählt schon nicht mehr mit. Das gehört nicht mehr zum Array dazu, den ich betrachte. Von diesem Rest Array ist eindeutig V das Größte, weil es nämlich links steht. Es handelt sich ja um einen Heap. Das heißt, wenn ich mir jetzt diesen Array hier angucke, geht mein Spiel wieder von vorne los. Ich vertausche wieder die beiden. Das heißt, mein V geht hier hin. Hier hinten ist ja das Z, das gehört schon wieder dazu. Jetzt geht mein V hier rein und dementsprechend wandert das D hier rüber und der Rest bleibt und so weiter. P, J, M, F, A, I, B. So, und jetzt habe ich wieder die Situation, dass ich einen beinahe Heap habe. Das heißt, wenn ich das wieder hier andeute, dann habe ich genau mein V hier unten und habe mein D hier oben. Und der Array sind jetzt die beiden rechten Elemente hier abgeschnitten, weil die jetzt schon richtig sortiert sind. Ja, Sie sehen, wie der Prozess abläuft. Das heißt, ich fange von hinten an, mache immer Swap des aktuell letzten, also relativ letzten, mit dem nullten Element in der Wurzel. Dann ist die Wurzel im Sinne des Heaps die Störung und ich muss die Störung durch so einen Sinkprozess beseitigen. Und so läuft das Spielchen dann halt durch, bis ich den gesamten Array sortiert habe. Und das sehen Sie jetzt hier, um das nochmal anzuschauen, wenn wir jetzt hier einen neuen Array nehmen und versuchen jetzt hier ein Go zu machen, dann sehen Sie genau, dass am Anfang ich jetzt hier, muss ich versuchen zu stoppen, das heißt, ich habe jetzt hier diese Heap-Struktur, die sich eben als dieser Teil darstellt, und jetzt passiert genau das, es hat hier schon angefangen, dass ich das linkeste Element mit dem ganz rechts vertausche, das ist ja das Maximum, und dass der jetzt hier so schrittweise weiterläuft, das heißt, wird immer vom Rest-Array das Größte hier hinten hingenommen, Sie sehen, wie der Array von rechts her immer kürzer wird. Ja? Das heißt, was Sie hier eben sehen, ist an der Stelle genau, dass Sie sehen, dieser rote Teil, den ich hier angedeutet habe, das Z und V, das sehen Sie, ist hier sortiert und in dem Rest-Array wird immer gemacht, dass dann rechteste mit der Wurzel vertauscht und sinkt, das rechteste mit der Wurzel vertauscht und sinkt und so weiter. Das heißt, dieses Ding sortiert auf diese Weise, ist von der Geschwindigkeit her generell garantiert n log n. Das heißt, wenn ich das mit dem Bitsort vergleiche, dann ist es grundsätzlich n log n, während der Quicksort, wenn Sie sich erinnern, nur im Average Case n log n hat, aber wenn zum Beispiel im schlimmsten Fall der Aration vorsortiert war, würde es ein n Quadratalgorithmus. Also der Quicksort hat sozusagen die Bandbreite, je nach Eingabedaten, ist er meistens n log n, aber er kann auch mal n Quadrat werden oder irgendwo dazwischen n. Heapsort garantiert mir immer n log n Verhalten. Aber wenn man ihn genauer analysiert, stellt man fest, was ja diese O-Notation kaschiert, ist die Konstanten, die da drin stecken. Also wie viele Operationen hat ich pro Rücklauf. Und da braucht der Heapsort mehr Vergleiche und mehr Swaps als der Quicksort. Das heißt, wenn der Quicksort wirklich in seinen schönen N-Log-N-Bereich kommt, ist er der schnellere von beiden. Um so einen konstanten Faktor 2 im Schnitt. Aber das ist dann eben das Problem, das man hat. Das heißt, wenn ich Glück habe, ist Quicksort der schnellste. Ich kann aber auch Pech haben, der ist richtig langsam. Bei Heapsort bin ich Moderator. Ich sage, ich bin meistens etwas langsamer als der Quicksort, aber ich kann nie ganz langsam werden. Und das ist dann die Entscheidung, die man dann treffen muss. Ansonsten sind die beiden völlig vergleichbar. So, was wir hier also gesehen haben war, und deswegen fand ich dieses Beispiel relativ interessant an der Stelle, es ist ein Beispiel, wo man auf einer Datenstruktur arbeitet, den Algorithmus aber auf dieser Datenstruktur praktisch nicht erklären kann. Also wenn ich nicht diese Pointe mit dem Sync hätte, wo man sofort sieht, okay, das macht Sinn, ja, diese Ordnung kann ich alles auf den Baum erklären. Wenn ich versuche, das auf dem Array zu erklären, diese Pointerstruktur, ja, dass jeder auf den 2 plus 2 hinten oder 2 plus 2 als nächstes, ist nicht beschreibbar. Ja, der Algorithmus ist nicht verstehbar, ist nicht beschreibbar und programmierbar. Wenn ich nicht diese virtuelle Sicht habe, ich arbeite auf diesen Bäumen, die aber dann letztlich doch wieder Arrays sind. Ja. Nur in dieser Baumsichtweise kann man diesen Algorithmus intellektuell beherrschen. Und das Verrückte ist, dass er aber dann am Schluss auf Arrays guckt. Aber Sie müssen sich einfach nur mal überlegen, wen swappt der hier mit wem. Ja? Schauen Sie doch nur mal hier diesen letzten an. Wenn Sie sich überlegen, mit wem wird es eigentlich D geswappt als erstes. Ja? Da ist es einfach, das muss P oder J sein. Aber dann ist es an der Stelle, wo vorher das P war, zum wen vergleiche ich jetzt. Und dann sehen Sie nichts mehr nach kurzer Zeit. Okay. Also das war jetzt sozusagen nochmal eine Anwendung von Arrays in der klassischen Form. Übrigens nur eine kleine Randbemerkung. Wenn Sie die Originalliteratur anschauen, dann wird dieser Algorithmus hier, muss ich irgendwo schnell den Baum finden, ziemlich weit am Anfang, wo ich die Indizes hingeschrieben habe, statt die Inhalte, weil ich wirklich ganz am Anfang, genau. Im Originalalgorithmus ist der an dem Baum beschrieben, der bei 1 mit der Nummerierung anfängt. Also der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nummeriert ist. Und dann sehen Sie, dass Left und Right von 1 nach 2 ist genau 2i und nach rechts ist 2i plus 1. So ist der beschrieben worden. Wenn Sie in der Originalform
den jetzt dann auf die Java- oder Opal-Arrays übertragen, wo Sie mit 0 anfangen, haben Sie immer noch diesen Index-Shift um 1 dabei.
Das macht alles falsch. Das heißt, Sie müssen dann wirklich bei dieser Indizierung statt 2i und 2i plus 1 sagen, okay, das ist halt 2i plus 1 und 2i plus 2 und statt i halbe, wie im Original-Algorithmus, müssen Sie hier i minus 1 halbe sagen. Das ist noch managebar. Aber eigentlich war das definiert auf einem Array, dessen Indizierung bei 1 losgeht. Das heißt, dieser Zwang, die Indizierung grundsätzlich bei 0 anfangen zu lassen, ist manchmal unangenehm. Beim Heap-Sort konnten wir damit noch ganz gut umgehen, weil wir nur in der Rechnerei etwas ändern mussten. Aber wenn jetzt in andere Bereiche kommen, dann ist es nicht mehr so einfach zu sagen, okay, ich indiziere halt immer um, das muss halt sein, sondern man möchte dann schon mit echten Indizes arbeiten. Und ein Bereich, wo das definitiv der Fall ist, ist, wenn Sie dann in numerische Mathematik kommen, lineare Algebra, was Sie ja in der Mathematik zurzeit in der Arrhythmusanfragung im ganzen Semester das fast schon gelegen haben, die Vektoren und Matrizen werden halt normalerweise von 1 bis n gezählt und nicht von 0 bis n minus 1. Ja, ein Vektor in R3, den werden halt in drei Komponenten x1, x2, x3 geschrieben und nicht in x0, x1, x2. Ja, das heißt, die ganze Mathematik indiziert ab 1 an der Stelle und deswegen sind wir dann schon unangenehm bedient, wenn wir die Indizierung immer bei der 0 anfangen lassen müssen. So, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal so numerische Algorithmen anschauen, und das noch mit Arrays verbinden, dann haben wir zwei Dinge, die wir jetzt tun werden. Wir machen zum einen eine Verallgemeinerung, die besteht darin, statt dem Indexbereich von 0 bis n minus 1 gehen wir jetzt auf einen Indexbereich von a bis b über. Ja, das heißt, ich kann mit beliebigen Bereichen arbeiten. Zum Beispiel kann ich ein Array einführen, der von minus 273 bis plus 100 geht, weil ich irgendwas mit Temperatur machen will. Ja? Und dann will ich das nicht immer auf diese 0 normieren müssen als Anwender. Wir machen aber jetzt auch gleichzeitig, um das nicht unnötig kompliziert zu machen, eine Spezialisierung, indem wir nämlich von Array Alpha übergehen auf grundsätzlich nur Array von Real. Ja, das heißt, im Folgenden werden wir nur noch Arrays betrachten, die Real-Elemente enthalten. Das ist eben bei Numerik so. Das ist nicht ganz allgemein, denn wenn Sie dann in anderen Programmiersprachen sehen, dann wird dort zum Beispiel abhängig von den Maschinen zwischen Float und Double unterschieden. Das haben Sie ja wahrscheinlich in der technischen Informatik, dass Sie halt auf einer 32-Bit-Maschine reelle Zahlen mit 32-Bit darstellen, haben Sie ein bisschen Exponent, ein bisschen Matrize und das nennt man dann Float in vielen Programmiersprachen. Sie können aber auch auf doppelte Genauigkeit gehen, dann verlieren Sie 64 Bit für eine Zahl, größere Matrize, größere Exponent, und das nennt man dann Double. Ja, das heißt, eventuell hat man zwei verschiedene Arten von Reals. Wir haben nur eine Art von Real, und deswegen machen wir uns das einfach und sagen hier, okay, wir parametrisieren Array nicht mehr, sondern wir gehen einfach auf Real. Wie gesagt, wenn Sie in Java das Ganze machen, dann müssen Sie wieder unterscheiden, Double oder Float. Wenn Sie das zum Beispiel dann anschauen, in dem Java-Grafiksystem, dann gibt es sozusagen jede Operation zweimal, eine mit .float und einmal mit .double. Und dann schreiben Sie die Finger wund, weil Sie immer sich entscheiden müssen, float oder double. Das macht dann auch keinen so richtig großen Spaß. Also wir machen es ganz einfach, es gibt halt Reals und das ist es dann. So, das heißt, das werde ich jetzt mir so etwas vereinfacht machen, dass wir immer nur Array von Real betrachten. Wenn ich jetzt mit einem allgemeinen Indexbereich arbeiten will, dann habe ich verschiedene Methoden, wie ich das machen könnte. Was ich jetzt mache, ist etwas nicht ganz optimiert, aber relativ optimiert. Wir beginnen erstmal mit dem Einführen einer Hilfsfunktion oder einer Hilfsstruktur. Ich führe mal einen Begriff, Signature, das muss man jetzt irgendwie nennen, Intervall oder was Ihnen Spaß macht oder Indexbereich oder sonst was. Intervall, und das ist ganz einfach, dieser Type Intervall, der da dazugehört, der hat einfach einen Konstruktor, den schreibe ich sogar in einer, wie wir es in Opal ganz gerne tun, so einer Art Infix-Notation. Und die hat zwei Indizes, low:int und high:int. Das ist genau praktisch mein A bis B. Das ist jetzt diese Konstruktion. Das heißt, wenn ein Pärchen erzeugt, das ist alles, bestehend aus einem Low- und einem High-Wert. So, und jetzt kann ich so gewisse Operationen drauf einführen. Ich kann zum Beispiel einführen eine Funktion size, die geht Interval nach nut. Ja, machen wir mal nach nut. Könnte auch int sein, ist egal. Dann habe ich eine Funktion shift, die ist manchmal auch ganz nützlich. Die geht Interval Kreuz int nach Intervall. Das heißt, ich shifte den ganzen Bereich um ein gewisses Delta. Dann, was auch noch ganz nett ist, eine Funktion offset, wozu wir die brauchen, werden wir auch gleich sehen. Die gibt mir Intervall nach int. Dann gibt es noch ganz nett sowas wie eine Funktion isIn, die für eine Integer fragt, ob dieses Integer-Wert im Intervall ist. Und dann gibt es noch eine Funktion join, das ist der Durchschnitt. Und was können wir noch brauchen? Wir könnten uns noch, dann will ich noch ein Meet machen. Also Durchschnitt, Join ist die Vereinigung, Meet ebenfalls, ich mache schon so, das ist das gleiche wie das hier. Ja? So, und da können Sie, wenn es Ihnen Spaß macht, noch ein paar dazu definieren. Ich glaube, das ist nicht sehr kompliziert, ich brauche die Definition, nehme ich mal an, nicht hinschreiben. Size von einem Intervall ist natürlich high minus low plus 1. Und da müssen Sie noch fragen, wenn der Wert negativ ist, machen Sie 0 draus. Ja, also das Intervall von 3 bis 2 ist eben leer. Auch das Intervall von 3 bis minus 5 ist leer. Das Intervall von 3 bis 3 hat genau die Länge 1. 3 bis 5 hat die Länge 3. Ja, das heißt, also high minus low plus 1. Shift ist klar, wenn ich ein Intervall nehme und um Delta x ein Delta schiebe, dann habe ich halt high plus Delta und low plus Delta als die Grenzen. Offset, erkläre ich gleich, was ist. Is in ist auch klar. Low kleiner gleich, x kleiner gleich, high. Meet ist auch klar. Das ist vielleicht die einzige, die wir hinschreiben. Also bei der Implementation. Diese Implementation von Interval. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ist alles wie erwartet. Dann geht es eben Definition. Von Meet, vom Durchschnitt. Von A1 bis B1. Geschnitten mit A2 bis B2. Da kommt dann folgendes Intervall raus. Das hat als Untergrenze das Maximum von A1, A2 bis zum Minimum von B1, B2. Ja, wenn Sie zwei schneiden, das heißt, wenn Sie so, Sie haben hier ein Intervall bildlich ausgedrückt und dort ein Intervall, das heißt, das ist A1 bis B1, das ist A2 bis B2, dann ist der Schnitt eben genau dieses hier. Ja, das heißt, das Maximum von A1, A2 ist die Untergrenze und das Minimum von B1, B2 die Obergrenze. Wenn die disjunkt sind, müssen Sie noch gucken, was das bedeutet. Ja, das heißt, überlegen Sie, was passiert, wenn die so ausschauen. A1, B1 und A2, B2. Dann haben Sie eben die Situation, dass das Maximum von den beiden ist dann A2, das Minimum von denen ist B2 und dann ist die Obergrenze kleiner als die Untergrenze und das ist für uns das Kennzeichen für einen leeren Indexbereich. Wenn Sie das Join machen, die Vereinigung, da müssen Sie wirklich if-Abfragen machen. Das heißt, bei der Vereinigung müssen Sie eben gucken, in dem Fall hier, also wenn Sie Join, wenn Sie statt Meet, statt im Durchschnitt das Join machen, dann ist hier ganz klar, dann nehmen Sie das Minimum A1, A2 als Untergrenze und das Maximum B1, B2 als Obergrenze, dann haben Sie den gesamten Indexbereich. Man sollte allerdings aufpassen, dass in dem Fall, wo die disjunkt sind, das Join leer wird. Also das macht keinen Sinn, weil die dazwischen ja einfach nicht, da kann ich nichts mit anfangen, da habe ich dann keine Werte an der Stelle. So, das Offset, da komme ich jetzt gleich in einen anderen Zusammenhang drauf. Bevor ich jetzt hier aber weitermache, wollte ich noch ein, zwei Anleitungen machen und damit das hier unterbrochen wird, ist sozusagen ein Interrupt an der Stelle oder eine Zusatzbemerkung, die ich als Einschub hier reinschreibe. Wir müssen bei solchen Dingen immer aus dem Software-Engineering-Bereich oder gerne aus dem Engineering-Bereich heraus uns entscheiden, was wir wollen. Das heißt, ich nenne es mal das Engineering-Dilemma. Das ist einfach eine bewusste Entscheidung, die Sie treffen müssen. Sie können Folgendes machen. Sie können sagen, ich habe eine Option, dass ich sage, kleine Bibliothek, also kleine Library machen, also von Hilfsfunktionen. Minimale Bibliothek hat gewisse Vorteile. Ich habe wenig, oder die Vorteile plus sind wenig Vorbereitungsarbeit. Das heißt, ich muss vor Beginn meines Projekts wenig Arbeit in das Setup von Hilfsfunktionen stecken. Außerdem sehr gut überschaubar. Das heißt, wenn ich eine Funktion suche, finde ich sie auch schnell. Es gibt nämlich wenige, die ich angucken muss. Und wenn ich nur in wenigen Dingen suchen muss, dann kann ich auch sehr schnell was finden. Der Nachteil ist natürlich viel, und zwar viel duplizierte Arbeit bei der Applikation. Ja, das heißt, wenn ich wenig Hilfsfunktionen bereitstelle, muss ich immer wieder alles neu zu Fuß programmieren. Ja, das macht dann halt bei den Applikationen Arbeit. Und die Umkehrung ist, wenn ich mir eine große Bibliothek beschaffe, dann kippt das genau. Das ist nicht sehr überraschend. Wenn ich eine große Bibliothek mache, dann ist natürlich der Nachteil, ich habe viel Vorbereitungsarbeit. Es wird irgendwann schwer überschaubar. Aber Vorteil ist wenig, insbesondere wenig duplizierte. Das B hatten wir schon mal. Wenig duplizierte Arbeit bei den Applikationen. Das sehen Sie zum Beispiel, werden Sie dann noch sehen, bei Java, wenn Sie dort diese sogenannte GUI-Programmierung machen, also die grafischen User Interfaces, dann ist das inzwischen so, diese Java-GUI-Bibliotheken, was Ihnen mit Java mitgeliefert wird, kann man ungefähr so sagen, es gibt diese Bücher, Java in a nutshell, also so eine Serie in a nutshell, Linux in a nutshell, Perl in a nutshell, C in a nutshell, C++ in a nutshell, Java in a nutshell und so weiter. Dieses in a nutshell heißt immer nur, auf Englisch heißt dann ganz kurz auf das Wichtigste kondensiert. Kleine Bemerkung am Rande, ich weiß nicht, ob Sie mal im Buchladen das Büchlein die Welt in der Nussschale von Stephen Hawking gelesen haben, was auf Deutsch skurril klingt, auf Englisch natürlich The World in a Nutshell, eine ganz andere Bedeutung hat, nämlich also kurz, knapp, knackig zusammengefasst, ja, die Geschichte der Welt, oder die Geschichte der Zeit, glaube ich, was History, irgend sowas war das. Also es ist einfach das in a Nutshell in Amerika, völlig die Englische und Deutsche übersetzt worden, ja, weil Nutshell nicht Nussschale in dem Fall heißt. So, also in a nutshell ist immer kurz, knackig, kondensiert. Und dann ist sozusagen dieses Java in a nutshell hat so, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann bei Java 1, 2 aufgehört, Dinge zu kaufen. Also damals war natürlich ist das alles deutlich größer geworden, so dass es ungefähr 500, 600 Zeilen hatte, dieses Buch, die Essenz von Java. Und dann gab es das Buch, die Java GUID Interfaces, in der Nutshell, das hatte dann 900 Seiten. Mit anderen Worten, die Beschreibung von Java mit all seinen allgemeinen Libraries war 500 Seiten und die von den GUI Libraries war 700, 800, 900 Seiten. Und das ist jetzt mit Sicherheit alles länger geworden. Damit haben Sie sofort das Problem, also das zeigt aber auch bei Java, wenn Sie dann wirklich programmieren, wenn Sie nicht diese ganzen Hilfsoperationen hätten, könnten Sie viele Dinge in dem Grafikzeug, gerade unsere Animation ist ja in Java hier gewesen, diese Sort-Animation, wenn Sie da nicht jede Menge Hilfsfunktionen aus der Bibliothek haben, können Sie das gar nicht machen. Auf der anderen Seite ist der Klassiker, dass Sie auch 10 Minuten blättern, bis Sie das Teil haben, das Sie jetzt brauchen. Was immer noch schneller ist, als wenn Sie selber programmieren würden. Ja, also bei selber programmieren würde man einen Tag an dem Ding. Suchen ist 10 Minuten. So, und das ist immer das Dilemma, mache ich große Bibliotheken oder mache ich kleine Bibliotheken? Was ich jetzt hier mal vorbereite, ist so eine Art kleine Bibliothek, um mit Vektoren und Matrizen zu arbeiten. Sie könnten das alles auch auf C machen oder Opal Plane machen. Dann müssen Sie immer diese Uminizierung auf 0 machen und den ganzen Kram. Sie können aber auch versuchen, hier so einen gewissen Komfort bereitzustellen. So, und das heißt, ich beginne jetzt mit dem Interval und fange jetzt an, mir dann diese Repräsentation herzurechnen. Und wenn Sie es jetzt anschauen, wenn ich jetzt beliebige, jetzt komme ich also auf die Vektoren als erstes. Ja, das Vektoren ist im Prinzip Array von Real. Aber ich möchte die jetzt zum Beispiel so haben, nehmen wir an, ich habe es aus irgendwelchen Gründen, das Problem, dass ich bei minus 5 anfangen muss, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Aus irgendwelchen Gründen brauche ich einen Vektor, dessen Indizierung von minus 5 bis plus 4 geht. So, in Opal, wie auch in Java, ist es aber so, dass die Programmiersprache mir das Ding nur bereitstellt für 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Also muss ich eine Uminizierung machen. Das heißt, wenn ich an dieser Stelle eigentlich zum Beispiel V an der Stelle 1 haben möchte, ja, ich schreibe mal hier drunter, dass wir die entsprechend sehen, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dann stellen wir fest, wenn ich V von 1 meine, das ist das hier, das ist in Wirklichkeit, wenn ich dann sozusagen die echte Indizierung habe, dann V1 entspricht offensichtlich A an der Stelle 6. Diesen Shift muss ich einbauen. So, und was bedeutet das? Das bedeutet an der Stelle einfach, ich muss jeden Wert mit plus 5 versehen. Ja, das heißt, V1 entspricht V1 plus 5. Das heißt, das ist A von 1 plus 5. Oder allgemein ausgedrückt, wenn ich V von I sage, dann entspricht es in dem darunterliegenden tatsächlichen Array der Stelle I plus 5. So, diese 5 hier, das ist genau der Offset. Ja, und das ist genau minus dieser erste Index hier. Das heißt, wenn das Ding von minus 5 bis plus 4 geht, dann ist der Offset genau das Negative von dem hier. Mit anderen Worten, wenn ich den aus irgendwelchen Gründen von 3 anzählen würde, dann wäre natürlich minus 3 mein Offset. Und das ist genau dieser Offset, den wir hier oben dann bei dem noch brauchen. Diese Funktion Offset von einem Intervall nach Int ist genau minus Low von Intervall, also minus der kleinere der beiden Bereiche. So. Und damit kann ich jetzt anfangen, nachdem ich das hoffentlich halbwegs verstanden habe, das Prinzip, mache ich jetzt Folgendes. Ich kriege hier also einen Signature Vektor. Das sollen mir Vektoren im Sinne der linearen Algebra sein. Da gibt es dann also eine Sort Vektor. Und jetzt geht es halt los, jetzt muss ich mir diverse Funktionen drauf definieren. Zunächst mal muss ich die generieren, ich gebe den gleichen Namen im Typ. Ich könnte es auch Create-Vektor nennen oder Gen-Vektor. Der nimmt ein Intervall und eine reelle Zahl und liefert mir einen Vektor. Die Idee ist, dass ich einfach sage, dieses Intervall, das ist das Intervall, auf dem der Vektor definiert ist, und die reelle Zahl ist die Zahl, wir an allen Stellen als Initialwert stehen haben. Wir machen das wie auch bei Opal Arrays allgemeiner. Ich habe dann noch ein Interval und habe eine Funktion int nach real und erhalte einen Vektor. So, dann gibt es die Selektion. Der Selektionsoperator, der nimmt einen Vektor, nimmt ein Integer und liefert mir ein Real. Wir sehen, das ist der Vorteil, dass ich eben nicht mit Alphas arbeite, sondern eben jetzt nur noch bei Reals bin. Der Size-Operator ist auch sehr schön, Vektor nach Nat. Dann, was ganz praktisch ist, man könnte auch die Domain, werde ich dann brauchen, wenn ich einen Vektor habe, kriege ich genau das Intervall, auf dem er definiert ist, also dieses A bis B. Dann sollten wir die Funktionen Update oder Doppelpunkt gleich erben. Doppelpunkt gleich ist Vektorkreuz, Intkreuz, Real nach Vektor. Und dann geht das noch ein bisschen weiter. Aber bevor ich das mache, will ich mir jetzt erstmal die Implementierung anschauen. Und ich lasse es jetzt mal, ich mache das auf einem anderen Bildschirm, damit Sie die Signatur jeweils nebendran sehen. Das heißt, wenn ich jetzt die Implementation Vektor mache, dann ist es die erste interessante Frage, wie definiere ich mir eigentlich diesen Typ von diesen Vektoren? Und dieser Vektortyp, den muss ich jetzt so machen, ich habe jetzt ein Intervall dabei, das heißt, das wird jetzt ein Descriptor werden. Und dieser Descriptor, der hat jetzt mindestens zwei, vielleicht idealerweise sogar drei Komponenten. Und jetzt ist so ein bisschen Geschmacksfrage, wie Sie es machen wollen. Ich mache es mal so, dass ich sage, die Domain ist ein Intervall. Dann gebe ich noch den Offset, das ist ein Integer dazu, und dann den Array, der zugrunde liegt, das ist dann einfach ein Array von Real. Dazu muss ich natürlich hier oben Import Array und so weiter machen, das ist klar. Array, Real, Complete und so weiter. Und dann int komplett in die ganze Raumfreiheit. Mit anderen Worten, was ich mache ist, ein Vektor ist nicht alleine eben dieser Array, sondern ein Vektor hat eben auch die Indifferenz dabei. Left und Right. Und jetzt können Sie das Ganze implementieren. Jetzt können Sie zum Beispiel die Definition dieser Funktion Vektor, also einen neuen Vektor generieren, von einem Intervall A bis B und einen Wert X, das ist die Variante, wo das vorgesetzt wird. So, wie sieht dieser Vektor aus? Ich kriege halt einmal einen Deskriptor und dieser Deskriptor, der hat zum einen dieses Intervall A bis B, das ist die Domain von dem Ganzen. Dann kriege ich als nächstes noch den Offset. Das ist, und jetzt können Sie einfach minus A schreiben, Sie können aber auch sagen, das ist Offset von A bis B. Ja, hat einen kleinen Vorteil, wenn Sie aus irgendeinem Grund in dieser Hilfsstruktur Intervall die Offset-Definition ändern, müssen Sie es hier nicht mitändern. Ja, falls aus irgendeinen Gründen da was anders werden sollte, was in dem Fall sehr unplausibel ist. Und wie sieht mein Array aus? Mein Array, Sie kennen diese Array-Initialisierung von Opal, das ist dieser Init-Operator bei einem Array, der beginnt jetzt bei 0. Und Sie geben nur die Länge an. Das heißt, Sie geben jetzt an, die Länge dieses Intervalls ist die Länge von dem ganzen, das heißt die Länge von A bis B, und das ist dann die P minus A plus 1, können Sie auch direkt hinschreiben, und initialisieren das mit X. Mit anderen Worten, wenn Sie einen Vektor erzeugen, erzeugen Sie einen Deskriptor, der zum einen das Intervall enthält, diesen Offset enthält und dann den Array aufbaut. Halt, würde ich nicht drücken. Und ich will jetzt nur an der Stelle, eine Operation jetzt noch rausgreifen im Moment, das ist die Selektionsoperation. Das heißt, wenn ich aus einem solchen Vektor, den ich jetzt habe, das ite Element rausholen möchte, wie sieht das dann aus? Das heißt, ich habe jetzt natürlich so einen Deskriptor, der hat ein Intervall A bis B, hat ein Offset O und hat dann den eigentlichen Array. Das ist ja jetzt mein Vektor und von dem möchte ich das ite Element haben. So, was bedeutet das? Das hängt jetzt davon ab, ob Sie von Naturell her C-Programmierer sind oder von Naturell her Java-Programmierer. Ein C-Programmierer sagt, es ist der Job des Menschen, der meine Funktion benutzt, sicherzustellen, dass das I auch zwischen A und B geht. Ja, ich sage einfach, gib mir das entsprechende Element auf den Array und wenn der Index woanders war, schieß ab. Bei C wird dann sogar damit gespielt, dann ist es irgendwo anders im Speicher, da kann man ja noch ein paar Viren einschleusen an der Stelle. Wenn Sie eher an Software, Engineering und Java interessiert sind, machen Sie Folgendes, Sie prüfen zunächst mal, falls I ist in A bis B gilt, das heißt nur, wenn Ihr Zugriff auch legal ist, dann liefern Sie folgendes Element ab, Sie müssen jetzt zugreifen auf den Array. Also dann nehmen Sie dieses A hier und von dem nehmen Sie das Element I plus Offset, also I plus O. So. Und dann machen Sie hier ein Phi. Das heißt, was im Lokal passiert, wenn I jetzt nicht in diesem Intervall liegt, dann laufen Sie auf einen Opal-Laufzeitfehler. Ja, weil es gibt kein Else-Thread, das heißt, es gibt eine Bedingung, für die es kein Zwei gibt. Das führt normalerweise zum Laufzeitfehler. Das ist auch in Ordnung. Wenn Sie auf einen Array zugreifen wollen, an einer Stelle, wo der gar nicht definiert ist, dann sollte das Ding genauso schlimm sein wie eine Division durch Null. Ja, Sie machen etwas, was nicht geht. Dann können Sie immer noch versuchen, das Programm dann einzuwenden, indem Sie irgendwelche geordneten Fehlermeldungen noch absetzen. Aber wir machen das hier erstmal brute force. Das heißt, der Fehler wird geprüft. Der Unterschied ist folgendes, das ist dann Ihre robuste Programmierung. Das heißt, Sie sagen nicht, wer immer meine Bibliothek benutzt hat, sicherzustellen, dass er sie ordentlich benutzt. Und ich bin nicht verantwortlich, wenn er sie nicht ordentlich benutzt, dann dürfen wir jetzt schon stehen, was er tun soll. Sondern bei robuster Programmierung sagen Sie, ich prüfe schon nach, ob das ordentlich gemacht wird. Also das ist bei Java zum Beispiel so. Dieser so ein Array-Bounce-Check, wie das Ding heißt, findet in Java grundsätzlich statt. Das kostet Rechenzeit. Da muss man ganz klar sagen. Das heißt, diese Sicherheit bezahlen Sie mit etwas langsamerer Laufzeit. So ist das halt. Aber dafür ist das Programm stabiler. Das nimmt man heute normalerweise nicht auf. Was anders ist, ist bei extremen Anforderungen, wie zum Beispiel eine Motorsteuerung, wo Sie im Millisekundenbereich reagieren müssen auf Signale. Dort wird dann sehr viel Arbeit investiert, um sicherzustellen, dass diese Array-Bounds nie verletzt werden im Programm. Und dann kann man diesen Check zur Laufzeit ausschalten. Aber das ist, wie gesagt, nur notwendig bei Programmen, die wirklich auf extreme Realzeitantworten gehen. Ansonsten macht man das hier. Und in dem Spiel werden wir jetzt dann ein bisschen weiterarbeiten und mal gucken, wie man auf der Basis dann sehr kompakt lineare Algebra treiben kann. Das machen wir dann am Freitag.